Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, unser heutiger Predigttext nimmt uns zurück an den Anfang der Wirksamkeit Jesu. Jesus ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat angefangen zu predigen, die Nähe des Reiches Gottes zu verkündigen. Er hat erste Wunder getan, er hat angefangen, Menschen zu helfen. Er hat sogar angefangen, Menschen um sich zu sammeln, seine ersten vier Jünger zu berufen. Und kaum hat Jesus das getan, formieren sich auch schon seine Feinde. Und wir lesen dann im Markus-Evangelium im 3. Kapitel, dass sich schon zu diesem Zeitpunkt die Pharisäer, die religiöse Macht und die Anhänger des Herodes, die weltliche Macht, zusammentun und beschlossen haben, Jesus muss sterben. So früh, direkt, bilden sich die Feinde Jesu. Die Bevölkerung reagiert anders. Ich lese uns aus dem 3. Kapitel des Markus-Evangeliums ab Vers 7. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa, aus Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, da sie von seinen Taten hörten. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht bedränge. Denn er heilte viele, auf dass sie über ihn herfielen, damit ihn anrührten alle, die geplagt waren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und er bedrohte sie hart, dass sie ihn nicht offenbar machten. Soweit unser Text. Es ist schon bemerkenswert, was Jesus für eine Wirkung auslöst. Die Nachricht von seinem Wirken, kaum dass Jesus angefangen hat, hat sich herumgesprochen, offensichtlich weit über Israel hinaus, weit in heidnisches Gebiet hinein. Von überall her strömen Menschen, weil sie sich von Jesus Hilfe erwarten. Und offensichtlich ist es so, dass einige dieser Menschen von weit her kamen. Wir müssen uns vorstellen, es waren ja offensichtlich viele Kranke, dass diese Menschen ganze Tagesmärsche auf sich genommen haben, mehrere Tage unterwegs waren, um zu Jesus zu kommen. Ja, diese Menschen müssen wirklich ihre letzte Hoffnung auf Jesus gesetzt haben, dass sie ihre letzten Kräfte mobilisieren, um irgendwie mit Jesus in Kontakt zu kommen. Und so können wir schon an dieser Stelle sozusagen staunen, was Jesus hier für eine Wirkung hat. Und offensichtlich zeichnet sich hier schon ab, sozusagen, dass die Sendung, die Jesus hat, tatsächlich über Israel hinausgeht. Ja, dass Jesus einlädt, auch Menschen, die eigentlich gar nicht zum Volk Gottes dazugehören. Diese Darstellung dieser Begebenheit bei Markus hat eine Besonderheit, wenn wir das Ganze vergleichen damit, wie die anderen Evangelisten berichten. Denn Markus liefert uns hier ein Detail, was die anderen uns so nicht überliefert haben. Lasst uns einmal auf die Verse 7 und 8 genauer draufschauen. Andi, wenn du uns den Text einmal einblenden könntest. Ja. Denn es ist so, dass uns Markus an dieser Stelle ganz genau berichtet, woher die Menschen kamen, die da zu Jesus strömen. Er sagt, die kamen aus Galiläa, sie kamen aus Judäa und Jerusalem, sie kamen aus Idumäa, von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon. Und wenn Markus uns das so genau überliefert, ja, dann muss das ja irgendwie eine Bedeutung haben. Da muss er uns damit ja etwas sagen. Jetzt gibt es beim Markus-Evangelium eine Besonderheit. Wir haben uns das neulich im Bibelgespräch angeschaut. Es ist so, dass Markus an ganz vielen Stellen auf das Alte Testament anspielt, ohne dass er das so direkt sagt. An manchen Stellen ist es tatsächlich so, dass man das Markus-Evangelium lesen und verstehen kann, aber man versteht es noch besser, wenn man sozusagen auf der anderen Seite das Alte Testament daneben aufklappt und dann sozusagen sieht, welche Verbindungen Markus hier zwischen dem Alten und dem Neuen Testament aufbaut. Und ich denke, dass das auch hier so ist. Von daher, lasst uns einfach einmal diese ganzen Gegenden, die Markus hier aufzählt, einfach mal der Reihe nach durchgehen und schauen, was das eigentlich, ja, was wir aus dem Alten Testament zu diesen Gegenden wissen. Und dann können wir daraus dann ableiten, ja, was hat das denn für uns heute tatsächlich zu sagen? Dann lasst uns einmal anfangen. Die erste Gegend, von der uns Markus berichtet, ist Galiläa. Galiläa, das ist der Norden Israels, der grüne Teil Israels um den See Genezareth herum. Und wenn wir hier ins Alte Testament schauen, dann berühren wir hier tatsächlich gleich zu Anfang eine ganz schmerzliche Wunde in der Geschichte Israels. Wir erinnern uns, das Reich Davids, das Reich Salomos, war ja unter dem Nachfolger Salomos auseinandergebrochen in einen Nordteil, in einen Südteil. Der Nordteil war der größere, 9,5 der 12 Stämme Israel lebten da. In dem kleinen Südteil, Juda mit Jerusalem, waren es nur 2,5. Und in diesem Nordreich, so berichtet uns die Bibel, war es von Anfang an zu ganz schlimmen Fehlentwicklungen gekommen, die dazu führten, dass Gott irgendwann, nachdem er Propheten geschickt hatte, nachdem er zu dem Volk gesprochen hatte, irgendwann seine schützende Hand abzog und dann passierte, was passieren musste. Das Nordreich wurde von den übermächtigen Feinden, den aggressiven Assyrern der damaligen Großmacht überrollt, erobert. Die Menschen wurden weggeführt, die Assyrer siedelten andere Völker dort an. Und so war es so, dass diese Gegend des Nordreichs, also das, was dann in der Zeit Jesu Galiläa und auch Samaria war, sozusagen damit sozusagen aus Israel herausgelöst wurde. Das Land, was Gott eigentlich als heiliges Land dem seinem Volk schenken wollte, war an dieser Stelle tatsächlich verloren gegangen. Und so berichtet uns dann zum Beispiel der Prophet Jesaja im 8. Kapitel, wo er dann über Galiläa redet, dass dieses Galiläa ein Galiläer, der Heiden geworden ist. Das heißt, was mal früher zum Volk Gottes dazugehörte, was sein Land war, ist jetzt heidnisches Gebiet. Es ist aber auch so, dass wir auch da auch schon im Alten Testament sehen, dass die Verbindung zum Gott Israels nicht völlig abgerissen war. Es gab offensichtlich noch so einen Rest von dem Glauben an den Gott Israels, aber der war schwach und die Verbindungen waren sozusagen kaum noch vorhanden. Aber so ein kleiner Rest war noch da. In der Zeit Jesu war das anders, denn in der Zeit zwischen den Testamenten war es so, dass Menschen aus Judäa, aus dem Süden, sozusagen sich dort angesiedelt hatten, dass es dort wieder jüdisches Leben gab, dass es dort Synagogen gab. Wir lesen ja davon, dass Jesus dann da in Galiläa, wo er selber ja aufgewachsen war, in den Synagogen gepredigt hat. Das heißt, da hatte sich wieder ein gewisses jüdisches Leben entwickelt, auch wenn sozusagen man aus Judäa etwas skeptisch nach Galiläa schaute. Aber bleiben wir mal beim Alten Testament. Im Alten Testament war das so, dass Galiläa sozusagen der verlorene Teil Israels war, zusammen mit Samaria. Und so ist es bemerkenswert, dass Jesus genau hier anfängt zu wirken und dass er von sich selbst sagte, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Jesus bringt zurück in den Einfluss Gottes, was verloren zu sein schien. Jesus bringt zurück, was verloren war. Und das ist sozusagen dann das, was seine Sendung hier so bemerkenswert macht, dass er nämlich gerade dort in Galiläa aufgewachsen war, dass er dort angefangen hatte zu wirken und dass er dort auch den größten Teil seiner Wirkungszeit dann verbrachte. Wenn wir uns einmal fragen, Galiläa, womit können wir das denn heute vergleichen? Ich glaube, dann liegt der Vergleich doch auf der Hand. Ich glaube, wir müssen eigentlich nur zur Tür herausgehen, denn ich denke, das ist doch gerade dieses alttestamentliche Galiläa, das ist doch sozusagen eigentlich ein perfektes Bild für die Gesellschaft, wie wir sie heute finden. Wir kennen ja noch die Zeiten, als alles irgendwie noch anders war, als die Kirche noch voll war, als das Tischgebet sozusagen zum Familienleben noch ganz normal dazugehörte, als es völlig klar war, dass man die Kinder in den Religionsunterricht schickte. Und wenn wir sehen, sozusagen, wie schwach die Verbindung zum Glauben heute noch da ist, wie wenig die Menschen um uns herum wissen vom Glauben, wie leer die Kirchen sind, nicht, dann kann es einen ja nur noch jammern. Und doch ist es so, und auch das ist so ähnlich wie damals in diesem alttestamentlichen Galiläa, die Verbindung zum Glauben ist nicht völlig gekappt. Es ist noch so ein Rest noch da, der insbesondere dann deutlich wird, so an den Eckpunkten des Lebens. So ganz aus der Kirche austreten möchten ja nun doch nicht alle. So eine gewisse Verbindung ist, man hält sie sich sozusagen noch in der Hinterhand. Dass die Kinder, dass man sie noch taufen lässt, ist ja noch bei vielen der Fall. Viele möchten noch kirchlich heiraten. Und vor allen Dingen ist es so, am Ende des Lebens, da ist es vielen Angehörigen doch noch wichtig, irgendwie nochmal Worte der Hoffnung zu bekommen, indem man eben auch eine kirchliche Beerdigung noch durchführt. Also von daher, so ein gewisser Rest ist noch da, aber es ist schwach und dieser Glaube hat mit dem Alltag der Menschen tatsächlich nicht mehr viel zu tun. Und jetzt lesen wir hier, Jesus ist genau für diese Menschen, für die ist er gekommen. Dort hat er insbesondere gewirkt. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, was früher mal dazugehörte, das will Jesus zurückbringen. Und liebe Geschwister, wenn das damals so war, ja, warum sollte das heute denn anders sein? Auch wenn die Menschen das vielleicht nicht ahnen, nicht verstehen oder selber überhaupt gar keine Idee mehr davon haben, dann ist es doch nach wie vor wahr, dass Jesus auch für sie gekommen ist, dass Jesus sie liebt, dass diese Menschen Jesus brauchen. Und daran sozusagen hat sich doch bis heute nichts geändert, auch wenn die Menschen selber vielleicht viel weniger ahnen, dass sie Jesus brauchen, als die Menschen damals in der Zeit, von der uns hier Markus berichtet. Gehen wir einmal weiter. Judäa und Jerusalem ist sozusagen dann sozusagen die nächste Gegend. Und hier ist es so, nicht, dass es hier natürlich alles ganz anders ist. Judäa, vor allem Jerusalem, das war ja sozusagen das Gebiet, wo man sozusagen diesen Glauben an den einen Gott Israels bewahrt hatte, wo man nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft wieder angefangen hatte, wieder Gott zu verehren. Man hatte einen neuen Tempel gebaut, man hatte vor allen Dingen die Schriften wieder entdeckt, man hatte das Alte Testament zusammengestellt, man hatte gelernt, dass Gott durch die Schriften redet, man hatte angefangen, diese Schriften und die Kenntnis dieser Schriften auch in der Bevölkerung zu verbreiten, indem man Synagogen schuf, wo Männer, junge Männer lesen lernten, wo sie die Schriften kennenlernten. Ja, hier hielt man die Verbindung zu dem einen wahren Gott Israels aufrecht. Und so haben wir hier sozusagen in Judäa sozusagen hier das fromme Milieu der damaligen Zeit. Und auch diese Menschen merken, dass sie Jesus brauchen. Wir lesen vorher bei Markus, dass die Menschen erkannten, Jesus spricht ja anders als die Schriftgelehrten. Hier spricht nicht jemand gelehrt und klug über Gott. Hier spricht jemand mit Vollmacht. Hier spricht Gott selbst. Und so erkennen selbst diese frommen Menschen, dass sie Jesus brauchen. Liebe Geschwister, und das war damals so und das ist heute auch nicht anders, auch die ganz frommen Menschen brauchen Jesus. Und wenn wir unsere Bibel lesen, dann machen wir ja durchaus ein paar erschreckende Beobachtungen, nämlich dass da, wo Jesus Feindschaft erlebte, dass das genau dieses fromme Milieu war. Und wir lesen nicht, dass es tatsächlich eine Art von Religion gibt, die sich irgendwie von der Beziehung zu Gott verabschiedet hat, wo Religion einfach nur noch so ein theoretisches sich beschäftigen mit irgendwelchen Glaubensinhalten ist oder wo Religion sozusagen zu etwas verkommt, was einfach nur noch so eine kulturelle Schicht ist, wo man genau weiß, was ist richtig, was ist falsch, nicht? Und dass das sozusagen dieses Regelwerk, wie hat man zu sein, wie hat man nicht zu sein, dass das mit Religion verwechselt wird. Aber Religion heißt in einer Beziehung zu Jesus leben. Und selbst die Bibel zu studieren alleine, sozusagen, ist es nicht. Jesus hat das einmal so wunderbar formuliert im Johannesevangelium, Kapitel 5, Verse 38, 39, da hat er das ganz klar gesagt zu den Schriftgelehrten. Ihr forscht in der Schrift, Und das ist gut und das ist richtig, denn die Schrift ist es ja, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Alle Religion, die nichts zu tun hat mit einer Beziehung zu Jesus, führt uns nirgendwo hin. Aber genau zu diesen religiösen Menschen, die Jesus genauso brauchen wie alle anderen auch, auch für diese Menschen ist Jesus gekommen, auch diese Menschen strömen zu Jesus. Das war damals so und warum sollte es heute anders sein? Dann machen wir einmal weiter. Die nächste Landschaft, von der berichtet wird, ist Idumäa. Idumäa, das sagt uns jetzt vielleicht nicht so besonders viel, aber der jüdische Schriftsteller und Historiker Flavius Josephus hat uns überliefert, dass die Idumäer, die zur Zeit Jesu lebten, genau das Volk waren, was die Nachkommen der alttestamentlichen Edomiter waren. Und die Edomiter, die kennen wir nun aus dem Alten Testament sehr gut. Denn wir erinnern uns, die Edomiter, das war ja sozusagen dieses Zwillingsvolk Israel. Das waren die allernächsten Verwandten. Man hatte gemeinsame Ahnen, nämlich das Paar Isaak und Rebekka. Isaak und Rebekka hatten ja bekanntlich zwei Söhne, Jakob und Esau. Jakob wurde der Stammvater Israels, Esau wurde der Stammvater der Edomiter. Und so waren diese Edomiter sozusagen Israels Zwillingsvolk. Wir lesen im 5. Buch Mose nicht, dass Israel die Edomiter behandeln sollte, als wenn sie sozusagen selber Teil des Volks Gottes wären, denn er ist dein Bruder. Jeder Edomiter sollte einfach in das Volk Gottes aufgenommen werden, als wenn er ein Israelit wäre. Und wir können aus einigen Stellen in der Bibel, aber das haben uns auch Archäologen bestätigt, entnehmen, auch die Edomiter, auch dort wurde zumindest auch der Gott Israels verehrt. Das war vielleicht die einzige Stelle in der ganzen Gegend damals, wo der Gott Israels außerhalb von Israel verehrt worden war. Das war genau in Edom. Jetzt sollte man meinen, dass es dann zwischen diesen beiden Völkern eine besonders intensive und innige Beziehung gegeben hat. Aber wir wissen ja, genau das war tragischerweise nicht der Fall. Diese beiden Völker, Israel und Edom, befanden sich von Anfang an in einem Dauerkonflikt, der tatsächlich das Alte Testament buchstäblich vom ersten Buch Mose, vom Anfang bis zum letzten Buch Maleachi, wo auch von diesem Konflikt die Rede ist, durchzieht. Und wir wissen ja auch, worauf dieser Konflikt zurückgeht, nämlich darauf, dass schon zwischen den beiden Stammvätern dieser beiden Völker, Jakob und Esau, dieser Konflikt ja schon ausgebrochen war. Jakob, so lesen wir es ja, hatte ja zweimal Esau hereingelegt. Ihn zunächst um das Erstgeburtsrecht gebracht, anschließend um den väterlichen Segen. Und dieser Konflikt zwischen diesen beiden Brüdern, der wäre fast so eskaliert, dass es zu Mord und Totschlag gekommen wäre. Und Gott hatte eingegriffen und hatte das gerade noch verhindert. Aber anschließend war man getrennte Wege gegangen. Es war zu einer Versöhnung zwischen den beiden Brüdern gekommen, aber offensichtlich nicht so tiefgehend und nachhaltig genug, denn der Konflikt zwischen diesen beiden Völkern, der setzte sich dann fort. Und jetzt ist es so, dass wir hier lesen, die Idumäer, also die Nachfolger von der Edomiter, strömen ebenfalls zu Jesus und dann finden sich bei Jesus Juden aus Judäa, Menschen aus Galiläa, Menschen aus Idumäa ein und diese alten Grenzen, diese alten Konflikte spielen plötzlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Und das ist doch faszinierend, dass Jesus Menschen zusammenbringt. Wir sind eins, so haben wir es vorhin gesungen, selbst da, wo es diese uralten Familiengeschichten gibt, wo es langdauernde Konflikte gibt. Liebe Geschwister, und wenn das so ist, dass Jesus damals einen Konflikt zwischen Juden und Edomitern, der über 1000 Jahre bestanden hatte, sozusagen einfach abschaffen kann, warum sollten wir denn nicht glauben, dass es auch möglich ist, dass auch heute Israel irgendwann wieder Frieden haben wird mit seinen Nachbarvölkern? Wir haben doch genug Verheißungen dazu in der Bibel und warum sollte das alles nur im Jenseits geschehen? Ich glaube, es ist möglich, dass auch Israel wieder in Frieden leben kann mit seinen Nachbarn und ich denke, auch dazu sind wir eingeladen, darum zu beten. Wenn wir das Ganze auf heute übertragen, könnten wir also sagen, die Edomiter, das sind diejenigen, die mit der Kirche, mit der Gemeinde in einem Konflikt leben. Und Wenn wir jetzt einmal ehrlich sind und wenn wir uns einmal in die Lage der Edomiter versetzen, dann ist es doch nur zu verständlich, dass es diesen Konflikt gibt. Denn die Edomiter könnten doch mit vollem Recht sagen, unser Stammvater Esau ist betrogen worden, der ist reingelegt worden. Und diese Leute, die sich jetzt Volk Gottes nennen, dieses heilige Volk, die haben den ganzen Segen geerbt, der eigentlich uns zugestanden hätte. Wir sind die Geschädigten, die Benachteiligten, die Reingelegten. Wer wollte es den Edomitern verdenken, wenn sie das damals so gesehen haben? Wir lesen ja die Bibel mehr aus der Perspektive Jakobs, aber wenn wir uns einmal in die Perspektive Esaus und seiner Nachfolgen versetzen, können wir das doch nur zu gut verstehen, dass sie so denken. Und wenn wir das auf heute übertragen, dann müssen wir sehen, ja, auch das gibt es ja, so schmerzlich wie das ist. Es gibt genügend Menschen da draußen, die sagen, ja, mit Gemeinde, mit Kirche, mit Christen will ich nichts zu tun haben, denn ich bin so schlecht behandelt worden, ich habe da so schlimme Erfahrungen gemacht. Mir ist Ablehnung begegnet, mir ist Härte begegnet, mir ist Kälte begegnet und da, wo ich die gebraucht hätte, waren sie nicht da. Diese Menschen gibt es. Und wenn man ihre Geschichten hört, ist das beschämend und es ist so verständlich. Und ganz schlimm wird es ja, wenn Menschen sagen, die Missbrauch erlebt haben. Wenn ich heute nur eine Kirche sehe, wenn ich heute einen Priester sehe, dann kommt das alles wieder bei mir hoch und ich kann da nicht reingehen. Das Tröstliche, was wir hier sehen, ist, auch diese Menschen aus Idumäa, auch die Reingelegten, die Geschädigten, kommen zu Jesus. Und plötzlich spielt das alles keine Rolle mehr. Jesus kann solche Wunden heilen. Und wir lesen das ja an einer Stelle ganz eindrucksvoll bei der Gefangennahme Jesu, als ein Jünger Jesu zum Schwert greift und einen römischen Soldaten das Ohr abschlägt. Und das letzte Wunder, das Jesus tut, bevor er gefangen genommen wird, ist, dass er diesem römischen Soldaten das Ohr wieder anheilt. Jesus heilt den, der von den Jüngern verletzt ist. Jesus hat das damals getan. Und Jesus kann das auch heute noch tun. Und deshalb sind diese Idumäer für uns sozusagen hier die nächste Gruppe, die wir so ins Auge nehmen können. Das sind all die, die sich von Kirche, von Gemeinde, von Christen abgewendet haben, weil sie schlimme Erfahrungen mit sich rumschleppen, die leider sehr real sind. Gehen wir einmal weiter. Die nächste Region, von der wir hören, ist das Ostjordanland, das Land jenseits des Jordans. Ach ja, und da kommt natürlich auch eine ganze Menge hoch, wenn wir hier an östlich des Jordans und Altes Testament denken. Zunächst einmal lebten dort ja zwei Völker, die Ammoniter, die Moabiter, die uns auch aus dem Alten Testament sehr gut bekannt sind. Auch das waren Verwandte Israels, es waren Nachkommen Lots, wie wir im ersten Buch Mose lesen, also auch entferntere Verwandte. Und auch mit diesen Völkern gab es einen Dauerkonflikt. Nicht ganz so wie mit den Edomitern, aber immer wieder flackerte der letzten Endes auf. Und es war so, dass es der Anfang dieses Konflikts darauf zurückgeht, dass Israel auf der Wanderung durch die Wüste ins gelobte Land von diesen Völkern am Durchzug gehindert wurde. Und deshalb finden wir dann im 5. Buch Mose in Kapitel 23 sogar dann eben einen ganz klaren Hinweis, ein Gebot, dass Israel sich von diesen Völkern fernhalten soll, dass keiner aus diesen Völkern jemals in Israel aufgenommen werden soll, sogar wenn jemand in der 10. Generation da lebt. So steht es im 5. Buch Mose. Das Interessante ist, dass auch das Alte Testament diese harte Grenze tatsächlich an einer Stelle durchbricht, denn es gibt ja ein ganzes Buch darüber, wie eine Frau aus einem dieser Völker, nämlich aus Moab, sozusagen dann eben doch in die Gemeinschaft Israels aufgenommen wird. Das Buch Ruth natürlich. Ruth, die Moabiterin, kommt nach Israel und wird am Ende sogar die Urgroßmutter von David und damit sogar Urahnin von Jesu. Und deshalb können wir schon im Alten Testament sehen, dass diese harte Grenze zwischen Israel und genau diesen beiden Völkern anfängt zu schwinden. Also selbst diejenigen, von denen wir eigentlich denken, mit denen sollten wir nichts zu tun haben, auch für die ist Jesus gekommen und auch diese Menschen brauchen Jesus. Aber östlich des Jordans, da fällt uns noch mehr ein. östlich des Jordans. Das war ja das Gebiet, wo Israel nach dieser 40-jährigen Wanderung in der Wüste am Ende sich versammelt hatte, um dann diesen Schritt zu machen in das Land Kanaan hinein, in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, das Gott ihnen geben wollte. Das war sozusagen dieses letzte Aufmarschgebiet. Gott hatte sie 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, er hatte sie beschützt, er hatte sie bewahrt, er hatte sie versorgt. Und jetzt hatte er sie an die Schwelle des gelobten Landes herangebracht. Und jetzt gab es nur noch einen Schritt zu tun, nämlich über den Jordan zu gehen und dann wirklich in dieses Land zu gehen, das Gott ihnen ja tatsächlich schenken wollte. Wenn wir das sozusagen auf heute übertragen, dann können wir auch wieder sagen, ja, es gibt Menschen, mit denen ist Jesus schon einen ganz weiten Weg gegangen. Die stehen schon sozusagen einen Schritt davor zu sagen, ja, das, was Gott mir schenken möchte, Vergebung, ewiges Leben, Gemeinschaft mit ihm, das will ich haben. Aber dieser eine Schritt sozusagen, der fehlt noch, nämlich, wie gesagt, Gott, es ist ja, zieht uns ja nicht in dieses gelobte Land hinein, er fordert uns ja selbst auf, diesen einen Schritt zu machen. Und für uns, als, gerade als Baptisten, ist es ja so, dass wir hier ja gerade sehen, dass die Taufe genau dieser Schritt ist, um vor Gott, vor der sichtbaren Welt und auch vor der unsichtbaren Welt zu sagen, ja Gott, ich möchte das haben, ich glaube das, ich vertraue dir und ich möchte all das, was du mir schenken willst, tatsächlich annehmen. Jesus ist gekommen für die Menschen, die schon einen Schritt vor dem Einzug in das gelobte Land stehen und die noch diesen einen allerletzten Schritt dann halt eben noch gehen möchten, müssen. Und auch diese Menschen kommen zu Jesus und finden bei ihm Heilung. Östlich des Jordans, da fällt uns aber noch mehr ein. Wir wissen, dass ja bei dem Einzug in das gelobte Land 2,5 Stämme da waren, nicht? Die sagten, eigentlich ist es doch hier, wo wir jetzt gerade sind, auch gar nicht schlecht. Das Land ist doch hier völlig in Ordnung. Eigentlich können wir doch hier bleiben. Das waren die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse. Es gab dann größere Diskussionen mit Mose und am Ende hat Mose es ihnen zugestanden, unter bestimmten Bedingungen, aber es war erlaubt. Und so gehörten dann diese Stämme dann zum Volk Israel dazu. Sie lebten aber in so einer Randlage, eigentlich nicht so richtig in dem Land Kanaan, aber wie gesagt, trotzdem gehörten sie dazu. Und war das jetzt eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung? Es ist lange Zeit richtig gut gegangen, aber das Problem war, als dann tatsächlich die Feinde kamen, die Assyrer, waren diese Stämme in dieser ungeschützten Randlage diejenigen, die als erstes erobert und weggeführt wurden. Wir können also daraus nur entnehmen, diese Randlage in der Gemeinde, die ist gefährlich. Die ist dann gefährlich, wenn wirklich die Probleme kommen, wenn die Anfechtungen kommen, wenn die Bedrängnis kommt. Und so erleben es diese Stämme, die dann eben östlich des Jordans geblieben sind. Auch hier fällt es uns, glaube ich, gar nicht so schwer zu übertragen, was könnte das denn für uns heute heißen. Das sind die Menschen, die zur Gemeinde gehören, aber die dennoch sich in so eine Randlage hineinbegeben haben und wo die Verbindung zur Gemeinde und auch zu Jesus sozusagen immer dünner geworden ist. Und auch diese Menschen sozusagen gibt es. Ich glaube, es hat Zeiten in meinem Leben gegeben, wo ich tatsächlich genau in diese Gruppe hineingehört habe. Und Jesus lädt auch diese Menschen ein und auch diese Menschen kommen zu ihnen und Jesus lädt sie ein, die Verbindung mit ihm zu erneuern und wieder aus dieser Beziehung zu ihm dann zu leben. Und schließlich die letzte Gruppe, Tyrus und Sidon. Das waren 2 phönizische Hafenstädte im Norden, in Phönizien, heute im Libanon, die beiden Städte gibt es auch heute noch, die waren tatsächlich immer heidnisches Gebiet gewesen, außerhalb dessen, dieses direkten Einflussbereichs Gottes. Das war also ein Gebiet, nicht, wo der Glaube an den Gott Israel sozusagen niemals wirklich hindurchgedrungen ist. Es war also wirklich Fremde, es war heidnisches Gebiet. Es war so, nicht, dass wir aber in der Bibel immer wieder auch von diesen beiden Städten lesen, denn Israel hatte sehr wohl Beziehungen dorthin. Es waren halt eben gut nachbarliche Beziehungen. Es gab selten Konflikt und so hatte man doch intensiv miteinander Handel getrieben. So fällt uns zum Beispiel ein, dass König Salomo beim Bau seines Tempels darauf angewiesen war, Materialien und auch Facharbeiter zu bekommen, die es in Israel gar nicht gab, die also dieses ganze Holz dann eben auch tatsächlich bearbeiten konnten. Und so war dann König Hiram von Tyrus eingesprungen, der Salomo bereitwillig half, nicht, um ihm sozusagen mit Baumaterial und eben auch mit Handwerkern zu versorgen. Und so gab es dann halt eben durchaus eine gute Geschäftsbeziehung dann eben hier in diese Länder hinein, die also über die ganze Zeit Israels angehalten hat. Wir lesen auch in dem Buch Nehemia, nicht, dass halt eben in der Zeit nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil spielt, dass auch da eben Menschen aus Tyrus und Sidon nach Jerusalem kamen, um da Handel zu treiben. Also von daher, was könnte es für uns heute sein? Hier könnten wir sagen, ja, das, wenn können wir nach draußen schauen, das sind eben all die Menschen, die tatsächlich für uns Heiden sind, die also mit dem Evangelium niemals in Kontakt gekommen sind, die es vielleicht noch niemals richtig gehört haben und mit denen wir dennoch alltäglich immer wieder in irgendeiner Form Umgang haben und eigentlich auch gar kein Problem mit ihnen haben, sondern durchaus gute Beziehungen haben, seien es unsere Nachbarn, unsere Kollegen, vielleicht die Menschen, die uns im Supermarkt an der Kasse bedienen, die Frau an der Theke, beim Bäcker, wer auch immer. Menschen, sozusagen, mit denen wir eigentlich gut auskommen, mit denen wir freundliche Worte wechseln und die möglicherweise das Evangelium noch niemals richtig gehört haben. Jetzt könnte man sagen, gerade das ist vielleicht von all den Gruppen, die wir besprochen haben, vielleicht die schwierigste, um mit dem Wort Gottes sie zu erreichen. Aber wir lesen das eben auch aus Tyrus und Sidon, dass da viele Menschen tatsächlich zu Jesus strömten. Und was ich richtig mutmachend finde, ist, wie gesagt, diese beiden Städte sind Städte, die im heutigen Libanon liegen. Und wenn wir heute einmal auf eine Karte des Nahen Ostens schauen und uns ansehen, ja, wo gibt es denn hier Christen? Wo glaubt man denn hier an Jesus Christus? Dann gibt es nirgendwo im Nahen Osten so viele Christen wie gerade im Libanon. Also genau da, wo wir jetzt vielleicht meinen sollten, dass das Wort Gottes, das Evangelium hier vielleicht auf seinen schwierigsten Boden treffen würde, genau da ist es langfristig auf den fruchtbarsten Boden getroffen. Und liebe Geschwister, warum sollte das heute anders sein? Ja, wir haben viele Menschen um uns herum, die überhaupt gar nichts von Jesus wissen, null. Nicht? Und die vielleicht niemals von ihm gehört haben. Aber auch für diese Menschen ist Jesus gekommen. Auch diese Menschen brauchen Jesus. Und das ist damals so gewesen und das ist heute kein bisschen anders. Fassen wir also mal zusammen. Wir haben die Menschen aus Galiläa. Das sind sozusagen die Verlorenen, die früher mal sozusagen zum Einflussbereich Gottes gehörten und wo die Verbindung zu dem Glauben jetzt halt eben ganz schwach geworden ist. Wir haben die Judäer, die Frommen, die Religiösen, und die dennoch hinter ihrer religiösen Fassade eben keinen lebendigen Glauben haben. Wir haben die Menschen aus Idumäa, das sind die Menschen, die sich sozusagen verletzt und enttäuscht abgewendet haben von Glaube, Gemeinde, Kirche, vom Volk Gottes. Wir haben die Menschen östlich des Jordans, die, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben sollen, wie es mal irgendwo mal gestanden hat, wie die Ammoniter, wie die Moabiter. Oder wir haben die Menschen östlich des Jordans, die schon einen Schritt davor stehen, in das Land Gottes hineinzugehen und die noch diesen einen Schritt vollziehen müssen. Oder eben auch die Menschen, die in so eine gefährliche Randlage geraten sind, wie diese Stämme Ruben und Gad. Wir haben Tyrus und Sidon, sozusagen das heidnische Umfeld, das eigentlich noch niemals richtig von Jesus gehört hat. Und für all die ist Jesus gekommen. Lass mich zum Schluss noch eine Sache sagen. Wenn wir diesen Text lesen, dann kann es uns ja durchaus ein wenig wehmütig werden, wenn wir eben sehen, wie die Menschen damals, all diese verschiedenen Gruppen zu Jesus in großen Scharen strömen. Und wenn wir dann halt eben heute sehen, wie wenig die Botschaft Jesu heute noch irgendwo anzukommen scheint und wie leer unsere Kirchen sind, nicht nur wir, auch in anderen Kirchen sieht es ja genauso aus. Und so könnte man meinen, dass dieser Text uns sagen will, ja, irgendetwas läuft bei euch falsch, wenn ihr sozusagen eben nicht diese großen Zahlen im Moment halt eben bei euch habt. Und ihr solltet tatsächlich sozusagen irgendwie wieder die Massen erreichen können. Wenn euch das nicht gelingt, dann ist offensichtlich bei euch irgendetwas falsch. Ich glaube nicht, dass das die Botschaft dieses Textes ist. Denn wisst ihr, diese Menschen, ja, sie kamen zu Jesus, aber sie kamen ja nicht zu Jesus, weil sie in ihm schon den Sohn Gottes oder den Erlöser erkannt hatten oder weil Jesus sie in seine Nachfolge gerufen hätte. Jesus hat ja nicht diesen Menschen gesagt, jetzt kommt, lass alles stehen und folgt mir nach. Und Jesus hat keine große Kirche schon damals begründet, sondern die Menschen kamen zu Jesus, weil sie eine Krankheit hatten und Jesus hat sie geheilt. Und danach waren sie dann auch wieder weg. Und wir lesen im Markus-Evangelium, wie schwer sich das Volk damit tat, sozusagen zu verstehen, wer Jesus ist und wie lange das gedauert hat. Vielleicht hat diese Begegnung mit Jesus in ihnen etwas ausgelöst, was dann viel später, wenn sie dann die Nachricht hören von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus, bei ihm dann vielleicht wieder hochkommt und wo das vielleicht sozusagen die Vorbereitung dafür war, dass sie sich dann später der Gemeinde angeschlossen haben. Aber hier passiert das noch nicht. Diese vielen Menschen kommen und sie gehen wieder. Und Jesus macht was ganz anderes. Unmittelbar nach unserem Text, mit diesen vielen Menschen, die Jesus so bedrängt hatten, dass er sich auf ein Boot zurückziehen muss, damit er überhaupt noch sich noch bewegen kann, wählt Jesus 12 Menschen aus. 12. 4 hatte er schon, 8 nimmt er noch dazu. Und mit diesen 12 ist er dann intensiv unterwegs. Er ist mit ihnen zusammen, er redet mit ihnen, er begleitet sie, er unterweist sie, er unterrichtet sie, er versucht sie daran heranzuführen, ihnen zu zeigen, wer er ist und warum er gekommen ist. Und wir lesen dann gerade in diesem Evangelium auch, wie schwer sich die Jünger damit taten, das alles zu verstehen und wie begriffsstutzig waren, welche Mühe Jesus hatte, ihnen das alles klar zu machen. Aber Jesus fängt mit diesen 12 an. Und nachdem er mit diesen 12 diesen mühevollen Weg gegangen ist, kommt dann erst viel später dann die Situation, dass diese 12 dann an die Öffentlichkeit gehen. Dann waren sogar nur noch 11, einer war verloren gegangen, um eben tatsächlich den auferstandenen und gekreuzigten Jesus zu predigen und einzuladen in seine Nachfolge. Das heißt also, Jesus kann mit 12 Menschen, die sich wirklich intensiv sozusagen an ihn dranhängen, die ihm folgen, so viel bewirken. Es geht nicht darum, dass wir schon tatsächlich jetzt hier große Zahlen um uns scharen. Es geht darum, sozusagen, dass wir im Kleinen treu sind. Aber mit einer Sache fängt es an. Und ich glaube, dazu lädt uns dieser Text ein. Nämlich, dass wir all diese Menschen, die wir gerade gesehen haben, über die wir gerade gesprochen haben, dass wir die wieder lernen, mit den Augen zu sehen, wie Jesus sie gesehen hat. Nämlich die Menschen, für die er gekommen ist, für die er alles gegeben hat, für die er gelitten hat, für die er gestorben ist. Und bei denen er gekommen ist, um sie zurückzubringen zu Gott. Mit diesen Augen diese Menschen zu sehen, damit fängt es an. Und dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen, dass wir wieder anfangen, nicht zufrieden damit zu sein, dass all diese Menschen von Gott nichts wissen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und lasst uns, liebe Geschwister, diesen Blick Jesu auf die Menschen um uns herum, lasst uns den wieder einüben. Alle Menschen um uns herum, jeder Einzelne, den wir begegnen, ist jemand, für den Jesus gekommen ist und den Jesus sucht und den er retten will. Amen.